Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency.
Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 4, Episode 3, mit dem Titel Uprising. Wir wollen zuerst über die Inhumans und den Arten der Diskriminierung, die sie erleben, reden. Denn Ann-Sophie hat sich da einige Gedanken gemacht, die sie uns jetzt mitteilen will, oder?
Genau. Einige wenige Gedanken, aber ich habe ein paar Sachen. Mir ist aufgefallen, dass die Inhumans in dieser Folge unterschiedliche Arten von Diskriminierung erfahren. Also Elena erlebt etwas anderes als Daisy und Daisy nochmal anders als der S.H.I.E.L.D. Director. Und ich glaube, eine weitere Inhumans-Person haben wir gerade gar nicht. Und zwar würde ich sagen, dass der S.H.I.E.L.D. Director ist ja quasi komplett im Closet, wenn ich das richtig verstehe. Also das heißt, er, oder ich weiß nicht, ob der Präsident der Vereinigten Staaten es weiß, aber er kann quasi nicht in der Öffentlichkeit alles sein, was er ist. So, also er kann einen wichtigen Teil seiner Identität nicht offen leben, weil er eine öffentliche Figur ist. Das heißt, nicht nur, wenn er als S.H.I.E.L.D. Director auftritt, spricht er nicht darüber, sondern ich nehme an, auch sonst, wenn er in der Öffentlichkeit ist, kann er das nicht offen zeigen. Das ist mir aufgefallen, das ist so das eine. Das andere ist dann, Elena erfährt ja von ihrer Freundin diese Abscheu, also die direkt sich überhaupt nicht darauf einlässt, dass Elena sagt, ich bin immer noch dieselbe Person wie vorher, sondern sie erlebt direkt starke Abneigung von einer Person, die ihr sehr nahe steht eigentlich. Und dann haben wir als drittes noch Daisy mit Gabe. Und Gabe hat diese Reaktion von wegen, er verurteilt sie quasi nicht als Mensch, aber doch, er verurteilt sie eben. Er sagt, sie ist ein schlechter Einfluss. Also er will ja nichts Böses, so, aber er akzeptiert sie auch nicht. Also so irgendwie, anstatt wie Elenas Freundin diese ganz offene Abscheu und direkt Abstand halten, hat er dieses etwas herablassende, überhebliche, du bist nicht gut für andere. Wobei ich bei ihm nicht sicher bin, ob er das quasi generell auf Inhumans bezieht oder nur auf Daisy, das wäre meine Frage an dich. Und das vierte sind quasi die Watchdogs, also da, wo Diskriminierung institutionalisiert wird, oder nicht institutionalisiert, aber sich in einer ganzen Organisation ausdrückt und auch mit öffentlichen Machthaberinnen Ausdruck findet. Also weil die Senatorin ist ja der Kopf dieser Watchdogs, müssen aktiviert werden, Organisationen. Also da ist es quasi Diskriminierung, die Ausdruck findet in Gewaltakten, die Ausdruck findet in gezielte Akte gegen diese Gruppe von Menschen. So.
Mhm. Ja. Also zum Punkt wegen Daisy, also mir ist jetzt gerade ein Ding gekommen, er kennt sie als Quake. Ja, also er sagt ja auch diesen Spitzcode-Dame nennt er da, und sie wird ja in den Medien immer als eine Räuberin, sie hat ja ihre Banken ausgeraubt und so weiter. Sie macht es zwar, um Inhumans zu beschützen und gegen Watchdogs-Mitglieder zu kämpfen, aber ich glaube, die normalen Bürger kriegen sie halt als einen Bösewicht mit.
Ja.
So hatte ich den Eindruck, weil ich glaube, dass er da eher
darauf absteht.
Genau, nicht unbedingt, also weil er auch ganz konkret auf das eingegangen ist, so habe ich es verstanden.
Ja.
Weil das ja eine Kriminelle ist.
Ja, ich hatte da nicht mehr alles direkt mitbekommen, deswegen war ich da auch nicht ganz sicher. Aber dann ist es quasi auch trotzdem, dass sie erlebt, weil sie Inhuman ist und in diese Situation gekommen ist, dass sie dann trotzdem irgendwie Nachteile davon hat oder dann eben ausgeschlossen wird. Also,
ja, das wird man mitspielen, eben, dass sie jemand mit Kräfte ist, die dann irgendwie schlechte Einfluss mit sich bringt auf eben den Bruder. Ja. Und zum Director, das habe ich ihm auch interessant gefunden, weil ich habe dann erwartet, dass in dieser Pressekonferenz er dann sagt, und außerdem, ich bin selber ein Inhuman. Weißt du, dass das dann irgendwie ein großer Punkt ist, den sie da darstellen, aber dann ist das gar nicht passiert. Und ich so, okay, behalten Sie das jetzt doch geheim, weil eigentlich wäre es ja noch positiv, wenn Sie wie sagen können, schaut, einer der Inhumans ist da auf der guten Seite, macht hier selber mit, aber vielleicht haben Sie genau wieder Angst, dass das noch mehr Misstrauen mit sich bringt. Der Präsident, ich glaube nur schnell, also auch wenn Sie es nicht direkt sagen, ich hätte jetzt gedacht, der Präsident weiß, dass es ein Inhuman-Mitglied ist, dass der Director selber Inhuman ist.
Aber der Präsident ist quasi nicht die Öffentlichkeit, das heißt, er kann trotzdem nicht offen leben, was er ist, auch wenn Direktoren sowieso kein Sozialleben haben. Auf jeden Fall wird uns das so vermittelt. Seit Rosalind hat ja irgendwie Coulson wahrscheinlich auch nie wieder was außerhalb von S.H.I.E.L.D. gemacht.
Nein.
Mhm. Und auch sie war ja eigentlich eine Arbeitsbeziehung. Ja, aber das ist mir einfach so aufgefallen, dass es direkt so unterschiedliche Erfahrungen sind, die in dieser Folge gemacht werden. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass direkt die verschiedenen Ebenen, wie dann diese Diskriminierung treffen kann, beschrieben werden. Also, es gibt natürlich noch viel mehr oder auch quasi differenzierteres Bild, aber das fand ich ganz gut. Und der andere Punkt ist, dass ich mich daran erinnert habe, dass Daisy ja jetzt dieses Armproblem, also dass sie ihren Arm gebrochen hat von ihren eigenen Kräften, hat mich daran erinnert, dass Inhumans ja eigentlich darauf angewiesen sind, dass ihnen auch wer hilft, weil nicht alle Inhumans haben Kräfte, die unproblematisch sind. Also zum Beispiel, als Joey ja am Anfang einfach alles immer hat schmelzen lassen oder alles zu Gummi geworden ist um ihn rum oder alles so flüssig wurde. Es gab ja auch Leute, die sich selbst verletzt haben oder die Leute um sich herum nicht mehr anfassen konnten. Hat mich wieder daran erinnert, warum sie eigentlich was Afterlife, was von der Mutter von Daisy geleitet wurde, dass wir da irgendwie ein bisschen, ja, letzte Staffel das Thema war, dass halt quasi S.H.I.E.L.D. versucht hat, die Inhumans einzusammeln. Und dann ja auch, war das dann Hydra oder die Watchdogs oder wer waren jetzt die bösen Staffel, die das ja auch gemacht haben, aber die Inhumans dann eingeschläfert haben, so.
Da war ja dieser Hydra Oberbösewicht war da ja noch mit drin. Ja,
genau, den gab es da immer noch. Rosalinds
Organisation, aber sie war ja nicht Teil davon, sie wurde wie ausgenutzt.
Ja.
Da hat so miteinander vermischt.
Und das hat mich einfach daran erinnert, dass das irgendwie gar nicht aufgeklärt wurde, was denn jetzt eigentlich passiert mit Leuten, die Inhumans sind, weil die brauchen ja nach wie vor, denke ich, bräuchten die eigentlich Unterstützung.
Also ich habe so verstanden, dass sie eben doch registriert sein sollten, wie Jojo, und dass sie ja in diese Städte umgesiedelt haben, damit, um sie wohl besser im Blick zu behalten. Ich denke, dass von dort aus dann die Unterstützung noch da wird. Und Daisy ist ja außerhalb des Systems.
Ja, aber das zeigt unterwegs. Eben, also es ist irgendwie das Augenmerk auf Registration und Kontrolle, aber eigentlich bräuchten die ja auch Unterstützung. Und wenn jetzt Lincoln noch am Leben wäre, fände ich das zum Beispiel spannend, was er dazu zu sagen hätte, weil er kennt sich ja aus mit Leute auffangen, die Wandlungen gemacht haben. Und so.
Das haben wir jetzt halt nichts gesehen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr groß thematisiert. Ich glaube,
aber ich fände es ein etabliert. Wichtiges Thema eigentlich mit den Humans, weil an Daisy gerade wieder zu sehen ist, dass deine Kräfte dir halt auch schaden können. Ja, das war's von mir zu Inhumans. Wie ging's dir damit?
Was ich interessant finde, ist, dass der Senatorin, also so was man bisher weiß, dass sie wohl wie ein Bruder hat, der noch in dieser Stasis drin ist und noch nicht sich daraus gelöst hat, wieso auch immer, wissen wir noch nicht. Da bin ich gespannt, was da für eine Motivation dahinter steckt, wieso die jetzt anscheinend so eine Abneigung gegenüber Inhumans hat und dann aber ihren Bruder, also habe ich das richtig im Kopf? Also jedenfalls jemand, der ihr nahe steht,
ja.
Da aber eigentlich selber ein Inhuman sein sollte. Ja, das erfahren wir. Es war ja so wie der Cliffhanger. Da bin ich jedenfalls gespannt, wie sie damit weiter umgehen. Ja.
Ja.
Eben das Thema Inhuman ist immer noch da, auch wenn jetzt aber Inhumans selber nicht unbedingt, weil ich jetzt gerade sehe, es ist ja eigentlich nur noch Jojo und Daisy.
Und der Direktor.
Ich glaube,
ich habe ein Interview gehört von This Week's in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. mit dem Schauspieler, der den Direktor spielt. Und wenn ich da die beiden richtig verstanden habe, soll es in dieser Staffel schon stärker um die Inhumans gehen.
Okay, dann werfen Sie das nicht ganz unter den Teppich. Weil ich hatte eben zuerst ein bisschen das Gefühl, weißt du, mit Ghost Rider und den Geistern, dass sie jetzt mehr so metaphysische, übernatürliche Sachen mit ihnen reinbringen und Humans eher auf die Seitenlinien gedrängt werden. Aber wenn das so ist, dann habe ich es falsch eingeschätzt.
Ja, ich bin aber auch gespannt, ob quasi im Endeffekt das wieder zusammengeführt wird. Auch.
Ja, gut möglich.
Genau, apropos Nicht-Geister, habe ich was zur Roboterfrau zu sagen. Ich finde, dass sie, also ich meine, in der ersten Folge, als sie auftaucht, ist sie ja direkt mal nackt, auch extra, also weil das irgendwie ein Thema ist. Und diese Folge hatte ich das Gefühl, sie hat einen ziemlich tiefen Ausschnitt. Das heißt, sie ist deutlich sexier angezogen als unsere anderen Hauptfiguren, weiblichen Hauptfiguren alle Hauptfiguren von Agents of S.H.I.E.L.D. und langsam, also ich habe immer noch die Hoffnung, dass das quasi extra gemacht ist, dass auch wenn Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt vielleicht nichts Neues zu dem Thema beizutragen hat, es aber trotzdem so ein bisschen auch auf die Schiene geht, dass das halt albern, oder nicht albern, sondern auch einfach nur sexistisch und blöd ist, dass quasi diese weiblichen Roboter dann immer so sexualisiert werden.
Ich habe genau den gleichen Notiz oder die gleiche Bemerkung, auch so Ausschnitt.
Ja.
Den RME, also Rolling My Eyes, also so als Ausdruck.
Ja, klar.
Das ist auch sofort aufgefallen. Einfach so, okay, jetzt haben sie extra ihr wieder so ein sexy Outfit gegeben. Ja, da müssen wir jetzt weiterschauen. Ich bin da vielleicht weniger zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass wie soll man denn sagen, diese Gender-Thematik, was Roboterdarstellungen da dann wirklich stark behandelt wird.
Ich glaube, meine Hoffnung kommt einfach ein bisschen daher, dass mir irgendwie diese Folge aufgegangen ist. Es ist halt auch im krassen Gegensatz zu allen anderen weiblichen Hauptfiguren.
Ja, es fällt auf, ja.
Also es ist so. Es ist wirklich so, eben, wir hatten es ein bisschen mit Daisy in der ersten Folge, aber auch. Also ich finde, Daisy war durchgehend durch die Serie eher hübsch angezogen und für sich selbst, aus sich selbst heraus sexy, das schon. Also
ja,
nicht, aber nicht in einem objektivierten oder
nicht in so einem krassen unnötig. Ausschnitt.
Genau, ja, und auch wenn, dann war es, hatte sie, nein, nie so krassen Ausschnitt, genau. Und ich meine, als sie das pinke Kleid anhatte, das war was Schönes, körperbetontes, dem Anlass entsprechend. Und also es war immer irgendwie, hat gepasst. Und hier ist es einfach so, warum hat die Roboterfrau sowas an? So, und sonst haben die Frauen ja immer sehr funktionale Kleidung an, in Agents of S.H.I.E.L.D. Und deswegen habe ich noch ein bisschen die Hoffnung, dass das extra ist, aber wir werden sehen.
Ja, es kann sein, das hat Radcliffe einfach. Er ist ja wohl der das Outfit, dass genau. Man so argumentiert, ja, er hat halt gerne, dass sie sexy angezogen ist. Ist halt die Frage, wird das kommentiert oder nicht?
Ja.
Ich glaube, dann
das müssen wir halt abwarten.
Cool.
Ja. Auch sehen, was das bedeutet, dass er das Herz geholt hat und so. Aber zum Thema Frauen und Kleidung habe ich direkt das Nächste. Jetzt hatten wir ja auch wieder das Stöckelschuh-Thema zwischen Elena und ihren Freundinnen. Und das finde ich einfach spannend, dass uns das irgendwie so begleitet. Sie sagt ja, die eine Freundin, als der Strom ausfällt, sagt, nein, wir können doch jetzt nicht in hohen Absätzen die Treppen runterlaufen. Und dann sagt Elena ja einfach nur, ja, das ist der Grund, warum ich keine trage. Und das fand ich ganz spannend, dass das irgendwie immer so diese Mini-Dinger irgendwie die sich dieses Thema, ohne dass irgendjemand anders wahrscheinlich aus uns auffällt, kommt immer mal wieder vor. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob sie wirklich keine Absatzschuhe trägt. So, anders als May und Daisy.
Das stimmt, das kann auch sein, dass dann vielleicht das Kostüm-Department von Agents of S.H.I.E.L.D. das dann vielleicht nicht so genau anschaut und dann ihr trotzdem Absatzschuhe gibt. Stimmt, aber eigentlich ist es cool, dass sie das jetzt hier mal so direkt gesagt haben, weil eben oft wird sie einfach so als gegeben hingestellt, ja, wenn sie eine Frauenfigur halt attraktiv darstellen wollen, muss sie auch im Kampf Absätze tragen, dass sie jetzt mal direkt jemand sagt, so nein, das ist unpraktisch, deswegen trage ich sie nicht. Ist doch immer
oder man müsste halt mal wirklich jemand glaubhaft erklären, warum das sinnvoll sein kann. Aber zum Beispiel Bobby hatte, glaube ich, in ihrem Anzug eher so stiefelartige ohne Absatzschuhe, glaube ich.
Wäre wohl am besten, kann ich mir vorstellen.
Ja. Das war eher ein schöner Anzug.
Ja,
ja, aber Elena gefällt mir weiterhin. Ich finde die spannend. Auch wie sie so dieses, sie hat so etwas Raues und auch ein bisschen Provokatives und ich finde, das passt ganz gut zu Mac, der ja immer so versucht, so ein bisschen ruhig zu bleiben. Ja. Also der immer so versucht, so ein bisschen ausgleichende Wirkung zu haben. Ja. Und das fand ich jetzt gut, dass wir dieses kleine Zwischending kurz hatten. Wir hatten ja in der ersten Folge eine längere Sequenz mit den beiden. Und seither glaube ich nicht mehr so viel. Und jetzt, dass das wieder weitergeführt wurde, mit dass sie ja sagt, ja, es ist ja eh nicht viel zwischen uns zurzeit.
Ja,
die Spannung bleibt bestehen.
Genau. Ja. Ich habe irgendwo kurz einen Kommentar gelesen, von wegen, dass Mac halt so der ist, der sich doch sehr stark an die Regeln hält.
Mhm.
Und das wohl also das wurde, glaube ich, auch schon erwähnt, ja, dass sie nicht mit den Humans eine Beziehung aufbauen dürfen, also eine romantische, sexuelle Beziehung. Oh. So habe ich es jetzt gerade im Kopf. Und dass er da wohl so deswegen sehr stark versucht, Abstand zu behalten, obwohl aber einfach wegen dieser Regel, nicht weil er selber mit ihr nichts zu tun haben will.
Nein.
Und sie das provoziert, dass jetzt wie halt eben geht ja auf ihn näher zu und so weiter, haben wir schon in der ersten Folge gesehen. Das wird sicher sich noch weiterentwickeln. Aber er war ja noch wieder so enttäuscht, weil sie ja mit Daisy hinter seinem Rücken die Medikamente zugekommen hat. Und dann sagt sie aber einen Punkt, den ich wichtig fand. Daisy hat ja aus ihrem eigenen Willen, wollte sie ja nicht mehr Kontakt mit ihm haben oder alleine sein.
Ja.
Und Beck ist da ja eben extrem, fühlt sich halt so stark hintergangen, aber ich finde es durchaus auch berechtigt, dass Daisy vielleicht eben etwas für sich alleine da durchmachen will. Ob es dann wirklich sinnvoll ist, schlussendlich, das weiß man jetzt vielleicht noch nicht so genau, aber schlussendlich können sie ja nicht über sie so krass entscheiden. Aber klar, es ist halt, das Vertrauen wurde gebrochen und sie haben ja gesagt, darf jetzt von wegen, sie hatten auch ihre Traumas und sind nicht weggegangen und so weiter. Aber das ist eigentlich noch, finde ich doch noch wichtig, so, also Daisy darf da auch Entscheidungen für sich fällen, zum bestimmten Grad. Klar ist, meine, die Freundschaft leidet dann wohl darunter, aber ja, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass ich es irgendwie krass fand, wie Max so extrem beleidigt.
Ja.
Ich
finde, du hast doch das letzte Mal gesagt, auch, es ist wie eine Familie, weil mich erinnert es gerade daran, dass ich manchmal bei Freundschaften denke ich so, bei gewissen Freundschaften weiß ich, Freunde und Freundinnen muss man manchmal auch sein lassen und es ist aber immer klar, dass wenn sie an die Tür klopfen und was ist, dann bin ich da. So.
Mhm.
Also dieses Ding, ich finde, manchmal muss man halt Leute auch nicht einengen, sondern quasi für sie da sein, wenn es dann nötig ist. Aber ja, aber er hat halt auch seine Bedürfnisse, also irgendwie ist es halt gerade unausgeglichen.
Ja, stimmt. Eben, sie waren Partner für eine längere Zeit und dann das haben wir gar nicht alles mitbekommen, was da natürlich noch aufgebaut wurde.
Ach ja, mal sehen, ob es noch zum Showdown zwischen Mac und Daisy kommt. Ich fand es schön, Coulson mal wieder im Feld zu sehen. Das war irgendwie, und Fitz hat irgendwie trainiert, oder? Kampfsportmäßig.
Ja, er hat gekämpft. Ja, das habe ich auch interessant gefunden. Also die Kampfsequenzen waren in dieser Folge echt toll, das muss ich noch sagen. Die haben sich super inszeniert. Also das mit diesem schnellen einem Schnittwechsel oder Effekt mit dem Licht beim letzten Kampf. Also das haben sie wieder sehr gut hingekriegt. Aber ja, Fitz war ja auch dabei, genau, also am Kämpfen.
Ja, und schlussendlich habe ich gedacht, so, ich hätte jetzt gerne eine Reaktion von Steve Rogers auf die Shield ist wieder da.
Ah, ja, genau, stimmt, das haben wir noch nicht besprochen. Stimmt, im Shield ist ja jetzt wieder öffentlich bekannt gegeben worden. Bin mal gespannt, ob das in den Filmen auch irgendwie noch thematisiert wird. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, okay, klar, wissen wir das noch nicht. Aber eben ist es immer ein bisschen komisch, wie sie mit Agents of Shield diese Verbindung mit den Filmen. Weil das eigentlich sind so wichtige Sachen, die bei Agents of S.H.I.E.L.D. passieren, die dann aber in den Filmen nicht aufgenommen werden. Das ist einfach komisch. Aber stimmt, das eigentlich ist ein Riesending, ja.
Ich finde, das ist auch ganz interessant, der Schauspieler von dem Direktor hat gesagt, dass sie quasi versuchen, S.H.I.E.L.D. jetzt wieder mehr zurückzubinden auf die Idee, wie sie damals von Peggy, Agent Carter, gegründet wurde. Und da dachte ich, ach, interessant. Ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Und das fand ich ganz spannend. Oder das war mir nicht so stark aufgefallen, aber na klar, das kam mir schon vor in der letzten Folge. Also quasi wieder an den wieder an den Ursprung von S.H.I.E.L.D. zurück. Und das fände ich schon spannend, wenn wir da noch ein bisschen mehr erfahren, was das dann genau bedeuten soll.
Ja, das wäre so sicher gut, die Mythologie noch weiter ausweitern. Ja, genau.
Ja.
Weil eben, es heißt ja Agents of S.H.I.E.L.D., irgendwie müssen sie das auch weiter als Thema behalten. Ja. So, also ich muss jetzt zugeben, viel mehr, also ich habe eigentlich nicht groß Notizen, ich meine, die Folge hat ihren Job gemacht, aber jetzt irgendwie große Überraschungen oder so gab es jetzt noch nicht.
Ist ja auch mehr, du wolltest noch was sagen zum Format.
Ah, stimmt, von genau. Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, das ist genau, das ist ein bisschen ein allgemeinerer Punkt. Ich habe eben jetzt Luke Cage geschaut in den letzten, jetzt doch schon Wochen, ja. Noch nicht ganz fertig, aber da ist mir einfach aufgefallen, weil ich ja dann wieder den Vergleich hatte, wie das Netflix-Format im Vergleich zu diesem klassischen TV-Modell, das in 20 Folgen jede Woche eine Folge ausgestrahlt wird. Da habe ich eben auch einen Artikel dazu gelesen, wo darüber gesprochen wird, wie Luke Cage irgendwie dieses Episodic-Format nicht so ganz im Griff hat, also dass jede Episode auch für sich
stehen kann.
Für sich stehen kann. Es hat schon eine größere Story. Ich meine, es macht doch nicht Sinn, irgendwie nur die 5. Folge zu schauen und dann die 8. Folge. Man muss natürlich schon, weil sie hat dann doch eine Geschichte aneinander erzählt. Aber dass man, eben das wie so einzelne Module sind, die man so als Modul, die man auch so erkennt, eben dass jede Folge wie so einen Aufbau hat oder ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Aussage. Und dann am Schluss kommt es doch zu irgendwie einem Schlusspunkt, aber es kann auch ein Cliffhanger sein, aber dass man einfach eben, das ist halt
wie einzelne Paragraphen in einem Text.
Ja, genau, das ist genau. Du musst schon alles von Anfang bis Schluss schauen. Eben, es ist nicht eine Krimiserie, wo nur immer ein Fall pro Folge besprochen wird. Ist ja bei Agents of S.H.I.E.L.D. auch nicht so. Agents of S.H.I.E.L.D. kannst du nicht Episode 10 schauen und dann Episode 15, dann kommst du nicht raus, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber bei Agents of S.H.I.E.L.D. merkt man, wie jede Folge, wie so eine eigene Geschichte, die natürlich aneinandergereiht, dann die große Geschichte bildet. Aber dass hier jetzt eben dieser Blackout zum Beispiel das Oberthema dieser Folge war, dass sie da rausfinden, dass Watchdogs jetzt so organisiert im größeren Stil agieren. Und dann, dass der Punkt mit May wurde zu Ende geführt, dass sie jetzt wieder nicht mehr diese Halluzination hat, dass wie dort ein Schlusspunkt gesetzt wurde. Aber es geht ja noch weiter, eben diese Geistersachen und so weiter werden jetzt natürlich noch weiter dann aufkommen. Aber du merkst einfach, okay, jetzt in dieser Folge ist das und das passiert und das haben sie aufgelöst und das ist neu aufgekommen. Und bei Luke Cage ist eben, es plätschert muss ich jetzt auch sagen, aus meiner, so wie ich sie erlebe, auch die Serie plätschert leider sehr stark. Also nicht jede Folge hat so klar einen Höhepunkt und du siehst nicht unbedingt in jeder Folge immer so einen einzelnen Aufbau. Außer in Episode 4, wo man seine Hintergrundgeschichte erfährt, dort ist es eher so im klassischen Sinn, hey, in dieser Folge geht es um das und das, man sieht diese Entwicklung. Aber die anderen Folgen waren wirklich, da verliert man, also die Aufmerksamkeit wird dann sehr, geht einem dann schon verloren. Man, also habe ich jetzt von anderen gelesen, andere haben die Serie aber auch durchgehend super gefunden, also es fällt auch Geschmackssache. Aber so, wenn man es vielleicht so genau auf die Struktur untersucht, sieht man schon, dass jetzt eben zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. Da dann halt jede Folge eher so ein Paketchen bildet, dass man auch dass sich dann halt sehr spannend präsentiert, während eben bei Luke Cage sich die Schreiber da wohl ein bisschen im Netflix-Format, wo man halt gerade sofort weiterschauen kann, du musst nicht eine Woche warten, dass sie wie, ja, es geht ja in der nächsten Folge Eden einfach gerade weiter, dann müssen wir jetzt da nicht irgendwie einen Climax einbauen oder so. Also ist mehr so eine strukturelle Unterschiede, die mir jetzt einfach gerade durch den direkten Vergleich, da jetzt halt beides gleichzeitig am Laufen war, ist mir das jetzt einfach wieder aufgefallen. Und deswegen schätze ich jetzt gerade Agents of S.H.I.E.L.D. Für ihre Episodenstruktur, weil sie haben ja immer ihre großen Storylines, aber es geht auch sehr zügig voran und jede Episode steht irgendwie doch für sich. Dass eben jede Folge hat so ihren Aufbau, ihre Struktur, wo man erkennt, das ist diese Episode, da ging es um das und das und das und das ist passiert. Und bei Luke Cage, also die Folge, wo man eben erfährt, wie seine Hintergrundgeschichte genau ablief, könnte ich schlecht sagen, oh ja, in der Folge war das besonders wichtig oder dort ist das thematisch ein großer Punkt gewesen. Genau, also das Luke Cage selber wäre natürlich dann, könnte man einen Podcast selber dazu machen, aber das habe ich jetzt einfach gerade im direkten Vergleich wieder gemerkt.
Ja. Kannst du dich denn erinnern, wie es mit Jessica Jones war? Weil die Netflix-Serien haben ja, wie du sagst, eher diese die Möglichkeit, eher am Stück zu erzählen, wobei ich auch sagen würde, das ist ja vielleicht wirklich eben auch ein bisschen nicht verführerisch, sondern führt einen eher ins Abseits, wenn man quasi einfach einen übermäßig langen Film dann draus macht, was ja einfach wahrscheinlich von der Wahrnehmungspsychologie her vielleicht gar nicht funktioniert. Also es gibt ja schon einen Grund, dass unsere Filme nicht irgendwie 6 Stunden dauern, wobei das ja auch kulturell unterschiedlich ist. Also ich habe mich das gerade gefragt, ich kann mich nicht mehr so gut an Jessica Jones erinnern, ich weiß nur noch, ich fand es sehr spannend und ich hatte nie das Problem, dass ich nicht hätte weiterschauen wollen oder dass es irgendwie nicht, dass ich es irgendwie schlecht aufgebaut fand oder so. Aber was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich dieses Serienformat des sehr durchgehenden sowieso nicht ganz so gerne mag wie etwas episodischere Sachen, weil ich eben das verdauen können muss. So. Und dieses Ziehen nicht immer mag. Mhm. Ja.
Also jetzt Jessica Jones habe ich schon so eine Erinnerung, habe ich sie auch sehr viel schneller durchgeschaut. Da fand ich es eigentlich durchwegs spannend zum größten Teil. Ich kann jetzt gerade aus dem... Es ist halt diese Kunst der Drehbuchautoren, das ist manchmal vielleicht jetzt auch ganz schwierig in Worte zu fassen.
Es wäre ja vielleicht auch spannend, wenn man es sich angucken würde, könnte man bei Jessica Jones vielleicht ja auch mehr Häppchen entdecken. Aber die durchgehende Spannung ist dann wieder so stark, dass einem das gar nicht auffällt. Aber sie haben es quasi wie gemacht. Das ist ja gut möglich.
Ja, haben sie vielleicht einfach dort, haben diese Struktur dann gerade einfach besser aufbauen können. Also ich kann am besten, ich verlinke im Blogpost zu dieser Podcast-Episode diesen Artikel, weil der geht dort, es geht auch auf Beispiele von Breaking Bad oder Buffy ein und so weiter und erklärt dort dann halt, wieso bei Luke Cage es aus seiner Sicht eben nicht gut funktioniert hat. Dann kann man das, wenn es einem interessiert, kann man es dort nachlesen. Aber das mit Netflix allgemein kann ich schon sagen, zum Beispiel bei House of Cards habe ich auch schon erlebt, dass dort wohl eben dieses Format dann eher negativ sich ausgewirkt hat, aber es gibt wieder Beispiele, wo das dann genau funktioniert. Und ich glaube, die Idee ist schon, dass vielleicht die Netflix-Leute sich vielleicht doch lieber eher wieder mal ans alte Modell richten sollen. Weil eben, wenn man zum Beispiel Lost oder Heroes oder Game of Thrones, die schauen ja andere Leute auch einfach am Stück oder dann auf Netflix. Also das ist ja, diese episodischen Episoden kann man auch gut am Stück schauen, weil sie dann einfach sehr spannend sind und so weiter. Aber wenn es dann nur auf Netflix bezogen ist, dann habe ich jetzt gerade so die Theorie, dass dann eben die Macher sich in dieser Idee, oh, ich kann eigentlich einen großen zusammenhängenden Film, der jetzt halt 13 Stunden geht, machen, dass sie da dann diese Strukturprobleme kriegen. Und was noch ein Punkt ist, sieht so aus, dass Marvel diesen Serien vorgibt, hey, die müssen immer 13 Episoden haben, ihr dürft nicht nur 8 machen, weil Luke Cage ist möglich, dass da, wenn es nur 8 Episoden wären, vielleicht einige Probleme, was das betrifft, dann nicht da wären, dass dann auch die Story halt dichter und besser strukturiert erzählt wird. So, für heute ist das alles von uns. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Serienschauen. Wir waren Ann-Sophie und Nuria.
Ist es 11 oder 4?
Ja, ich glaube, okay. Das ist für mich 6. Fertig.